Im Mai 1974 scheiterte Willy Brandt als Kanzler. Nicht der Terror, sondern der DDR-Spion Günter Guillaume hatte die politische Karriere des Friedensnobelpreisträgers je beendet. Sein Nachfolger im Amt wurde Helmut Schmidt. Auf ihn sollten die härtesten Prüfungen im Zusammenhang mit der RAF zukommen.
Am 10. November 1974 stirbt Holger Mainz an den Folgen des dritten Hungerstreiks. Er wiegt nach 2 Monaten nur noch 40 Kilo, bei einer Größe von 1,83 Meter. Enslin hat 3 Tage vorher noch die Order ausgegeben, er solle weiter hungern. Nach Holger Mainz' Tod wird das Foto von seinem Leichnam zum Fanal für weiteren Terror. BKA-Chef Horst Herold befürchtet, dass die RAF zu diesem Zeitpunkt kurz davor ist, die Massen mit ihren Anliegen zu erreichen. Die Zahl der polizeilich gesuchten Terroristen erhöht sich von 40 Personen auf rund 300 Ende 1974.
Auch im Ausland engagierten sich Intellektuelle für das Anliegen der RAF-Häftlinge. So reiste der 69-jährige und fast vollkommen erblindete Jean-Paul Sartre Ende 1974 nach Stammheim. Hans-Joachim Klein von den Frankfurter Revolutionären Zellen chauffierte ihn und Daniel Cohn-Bendit dolmetschte. Wie gewünscht machte der greise Philosoph Andreas Bader in seinem Pressestatement zum Märtyrer.
Die Konditionen sind die folgenden. Il vit, lui prisonnier, comme d'ailleurs ses camarades, et en particulier Ulrika Meinhof.
Seine Alltagsbedingungen sind die folgenden. Er lebt, wie seine Kameraden und besonders Ulrike Meinhof, in einer kahlen weißen Zelle, wo kein Lärm von draußen zu hören ist. Außer den Schritten des Wächters, der das Essen 3-mal am Tag bringt, hört er nichts. Dazu brennt in der Zelle rund um die Uhr das Licht, was unerträglich ist.
Nur einen Tag nach dem Tod von Holger Mainz wurde der Berliner Kammergerichtspräsident Günther von Drenkmann von der Bewegung 2. Juni ermordet. Von Drenkmann sollte entführt werden. Durch seine heftige Gegenwehr kam es jedoch zu den tödlichen Schüssen.
Schon vor dem Tod von Holger Mainz hatte der Generalbundesanwalt die Anklageschrift gegen Bader, Mainz, Raspe, Meinhof und Enslin vorgelegt. Der Vorwurf: 5 Morde, Mordversuche, Körperverletzung und Banküberfälle. Es sollten 1000 Zeugen und 70 Sachverständige geladen werden. Der Prozessbeginn war für 1975 geplant.
Doch zunächst sorgte die Bewegung 2. Juni unter der Führung von Inge Fied noch einmal für politische Aufregung. Am 27. Februar 1975 entführten die Terroristen Peter Lorenz den Berliner CDU-Kandidaten für das Amt des regierenden Bürgermeisters. Am 30. sollte die Wahl sein, die sofort verschoben wurde. Lorenz wurde in Berlin-Kreuzberg versteckt. Die Entführer forderten die Freilassung von 6 Inhaftierten, unter ihnen Verena Becker und Horst Mahler. Mahler winkte ab, er wollte nicht freigepresst werden. Die übrigen, die alle zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt waren und in verschiedenen deutschen Gefängnissen saßen, waren bereit, sich austauschen zu lassen.
Weder Helmut Schmidt noch Justizminister Hans-Jochen Vogel konnten sich dem Wunsch des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Schütz, widersetzen. Sie gingen auf die Erpressung ein. In Begleitung von Pfarrer Heinrich Alberts, der das Trauma des Ohne-Sorg-Todes noch nicht überwunden hatte, wurden die Gefangenen von Frankfurt in den Jemen ausgeflogen. Lorenz wurde aus der Geiselhaft entlassen und lobte anschließend seine Bewacher. Sie seien fair mit ihm umgegangen.
Noch 1975 wurden mehrere Angehörige des 2. Juni verhaftet, unter ihnen auch die Sprecherin der Gruppe Inge Fied.
Der aus ihrer Sicht erfolgreiche Coup der Bewegung 2. Juni hatte die RAF-Häftlinge ermutigt. Sie drangen darauf, dass die da draußen endlich etwas für sie tun. Angesprochen fühlten sich zunächst Karl-Heinz Delvaux, Hanna Krabbe, Bernd Rösner, Siegfried Hausner, Lutz Taufer und Ulrich Wessel. Die sechs hatten die Idee, eine Botschaft zu besetzen, um die Inhaftierten freizupressen. Die Wahl fiel auf Stockholm. Geplant hatte das ganze Unternehmen der Anwalt von Holger Mainz, Siegfried Haag.
Am 24. April 1975 betraten sechs junge Deutsche die Botschaft in Stockholm. Sie hatten Waffen und 15 Kilogramm TNT dabei und nannten sich Kommando Holger Mainz. Die Besetzer verlangten die Freilassung von 26 inhaftierten Terroristen in der Bundesrepublik, unter ihnen die Führungsfiguren der RAF. Wenn die Ultimaten nicht eingehalten würden, werde jede volle Stunde ein Botschaftsmitarbeiter erschossen, erklärten sie.
Der Bonner Krisenstab tagte unter der Führung von Helmut Schmidt. Er wies das Ultimatum zurück. In Stockholm wurden daraufhin Wirtschaftsattaché Heinz Hillegard und Militärattaché Andreas von Mirbach erschossen. Dann, kurz vor Mitternacht, passierte etwas Unvorhergesehenes.
Durch den Druck einer Explosion, von der bis heute niemand weiß, wie sie ausgelöst wurde, brach der Stahlbetonfußboden und die Wände wurden nach außen gedrückt. Das dritte Stockwerk brannte aus. Der Sprengstoff tötete Ulrich Wessel und Siegfried Hausner. Die anderen Terroristen wurden festgenommen.
Etwa einen Monat nach der Katastrophe von Stockholm begann am 21. Mai 1975 der Baader-Meinhof-Prozess in Stuttgart-Stammheim. Bereits ein halbes Jahr vorher hatte der Bundestag Gesetze verabschiedet, die sich auf den Prozess auswirken sollten.
Es galten beispielsweise folgende neuen Richtlinien. Bei selbst herbeigeführter Verhandlungsunfähigkeit, etwa durch Hungerstreik, durfte der Prozess auch ohne die Angeklagten weitergeführt werden. Außerdem konnten Verteidiger beim Verdacht auf Begünstigung oder Strafvereitelung von der Verhandlung ausgeschlossen werden.
Betroffen von der neuen Regelung waren die Verteidiger Kurt Grönewold, Klaus Croissant und Christian Ströbele. Christian Ströbele wurde sogar aus dem Gerichtssaal heraus verhaftet und zu 10 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Noch heute beurteilt er dies so.
Ich kann das sogar etwas überspitzt formulieren. Ich sehe mich als verurteilt an für mein besonderes Engagement für die damals inhaftierten Leute aus der RAF, weil vorgeworfen wurde mir beispielsweise auch, dass ich die Hungerstreikforderung öffentlich gemacht habe.
Der Schriftsteller und Jurist Peter Okotjewitz, der italienische Gastgeber von Baader, Enslin und Proll, hatte sich zunächst ebenfalls als Wahlverteidiger von Andreas Baader zur Verfügung gestellt. Er musste dies allerdings aufgeben, weil es ihn zeitlich und finanziell überforderte. Kotjewitz kritisiert noch heute den Ausschluss von Verteidigern zu Prozessbeginn.
Das Problem für die Anwälte war, dass sie von dem Augenblick an, wo sie das Mandat übernahmen, nicht nur unter der Observation des Staatsschutzes standen, sondern massiven Schikanen ausgesetzt waren.
Am Beispiel von Klaus Croissant, der wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu 2,5 Jahren Haft verurteilt wurde, untermauert Kotjewitz seinen Vorwurf.
Alles, was Croissant gemacht hat, war, er hat Öffentlichkeitsarbeit geleistet, er hat Vorträge gehalten, er hat dafür gesorgt, dass bestimmte Informationen über die Haftsituation, über die Prozesse an die Öffentlichkeit gelangten. Und das ist es ja eigentlich auch, was ihm die Justiz und auch die politische Ebene so übel genommen hat. Er war ein Unruhestifter. Er hat nicht nur in der Bundesrepublik West-Berlin, sondern auch in Frankreich, er sprach ja fließend Französisch, permanent auf die vielen Rechtsbrüche hingewiesen, die im Kontext dieses Verfahrens stattgefunden haben.
Eine eindeutige Verletzung des Rechts leistete sich der Staat, als er Gespräche von Verteidigern mit den Angeklagten abhören ließ. Techniker des Bundesnachrichtendienstes und des Verfassungsschutzes hatten die Wanzen bereits vor Prozessbeginn in die Zellen eingebaut, in denen die Gespräche der Verteidiger mit den Angeklagten stattfinden sollten. Generalstaatsanwalt Pflieger.
In 2 Zeiträumen wurden Verteidigergespräche abgehört. Und da räume ich ein, wird die Luft strafrechtlich strafprozessual dünn. Verteidigergespräche sind etwas, was bei uns ein Heiligtum sind. Wir dürfen weder in die Akten der Verteidiger Einsicht nehmen. Deshalb war es zum Beispiel möglich, weil uns das so auferlegt ist, dass diese Anwälte Waffen nach Stammheim schmuggeln konnten, eben in ihren Akten versteckt. Genauso wenig dürfen wir aber auch die Gespräche zwischen Verteidiger und Mandant überprüfen. Wir sollen eben nicht wissen, wie verteidigt werden soll.
Der damalige Justizminister Hans-Jochen Vogel sagt heute dazu:
Aber diese Verletzung ist ja auch mit einer entsprechenden Sanktion einhergegangen. Das ist also ein weiteres Zeichen, dass der Rechtsstaat bei einer solchen Verletzung nicht zur Tagesordnung übergeht. Aber gemessen an der Herausforderung, die ja völlig neu war, lege ich immer wieder Wert auf die Feststellung, dass die rechtsstaatlichen Prinzipien, insbesondere auch durch die Gesetzgebung, in keiner Weise verletzt worden sind.
Die Atmosphäre war aufgeheizt, als es in den Verhandlungssaal ging. Immer wieder im Mittelpunkt der Kritik der vorsitzende Richter Theodor Prinzing, hier im Streit mit Rechtsanwalt Otto Schilly.
Sie lassen mich nicht ausreden, Herr Vorsitzender.
Aber ich möchte
Sie bitten, nicht ausreden lassen. Lassen Sie mich gütigst auch ausreden.
Mit einem Unterschied.
Nein, ich bitte mich jetzt ausreden
Herr
zu lassen.
Rechtsanwalt.
Nein, Herr Vorsitzender,
ich als Vorsitzender habe das Recht, Sie Ihnen
haben
zu
nicht
sagen,
das Recht,
wenn Sie
mich
darüber hinaus benehmen.
Wie bitte?
Ich habe das Recht, Ihnen zu sagen, wenn Sie sich darüber hinaus benehmen, was hier im Saale möglich ist. Sie können dem Senat nicht Dreistigkeit vorwerfen.
So, Sie können mich verwarnen und Sie können mir standeswidriges Verhalten vorwerfen, aber ich darf dem Senat keine Dreistigkeit vorwerfen.
Nein, das dürfen Sie nicht.
Und noch diese weitere Verwarnung.
Rechtsanwalt Hans-Heinz Heldmann beklagte sich darüber, dass die Anwälte vor Betreten des Gerichts peinlich genau untersucht wurden.
Mein anwaltliches Schamgefühl wird hier täglich mindestens zweimal schwerstens verletzt. Was Ihre spezielle Frage angeht nach der Prozedur, es wird auch unterhalb der Jacke der Körper abgetastet und es wird der Körper weiter abgetastet bis zu den Füßen herunter. Das ist nicht mehr Durchsuchung, das ist im Sinne des 81 körperliche Untersuchung. Aha.
Die Untersuchung der Anwälte hat jedoch nicht verhindert, dass Kassiber und Waffen offenbar ungehindert in die Zellen der Inhaftierten geschmuggelt werden konnten. Volker Speitel, der Bastler im Büro Croissant, versteckte zum Beispiel auseinandergenommene Pistolen in den Leitsaktenordnern.
Der zuständige Justizbeamte für die Gefangenen im 7. Stock von Stammheim, Horst Bubeck, versucht zu erklären, wie es möglich war, dass das Schmuggelgut in die Zellen kam.
In der Anwaltskanzlei von Klaus Croissant wurden sogenannte Container hergestellt, und zwar Leitsordner. Die wurden ausgehöhlt und in diese Container wurden Einzelteile der Waffen reingemacht.
In den Zellen fanden sich offenbar ebenfalls gute Verstecke.
Die Gefangene hatten zum Schluss teilweise bis zu 500 Bücher, nur als Beispiel, auf ihrer Zelle. Und da könnte sie ja so eine Kontrolle, wie man sich das als Laie vorstellt, niemals durchführen. Sie können nicht 500 Bücher durchschauen, ob da jetzt ein Zettel, ein Kassiv oder was auch immer drin liegt. Die Pistolen waren ja im Sockel, am Fußboden, hinter der Sockelleiste in die Wand eingelassen, zugemacht mit Gips, Zahnpasta und was da alles verwendet wurde. Raspe war ja da ein hervorragender Fachmann in der Richtung.
In der Verhandlung in Stammheim konzentrierten sich die Angeklagten immer wieder auf die Auswirkungen der Haft. Andreas Bader beschwor in einer Wortmeldung zum Beispiel die dramatischen Folgen, die die Isolationshaft etwa für Astrid Poll gehabt habe.
Verdammt, man muss das einfach mal sagen, dass die Situation im Gerichtssaal schließlich die war, dass ein Mädchen, das eine starke politische Identität hatte, nicht mehr die Willensentscheidung aufbringen konnte, den Saal zu verlassen, obwohl sie das wollte, und unter den Tisch gekrochen ist wie ein Hund. Ja. Das sind die Folgen. Wollen so sieht Sie das konkret aus.
Gudrun Enslin versuchte dem Gericht im Januar 1976 die Theorie der Stadtguerilla zu erläutern.
Wir haben die historische und aktuelle Dialektik zwischen den Befreiungskriegen an der Peripherie
ihrer Wirkung auf die Entwicklung der Demarkationslinie zwischen Arbeit und US-Kapital in den Metropolen, die es uns ermöglicht, sie zur Front zu entwickeln, und der Demarkationslinie Ost-West aus den politischen, ökonomischen, militärischen und ideologischen Rückwirkungen der Befreiungskriege auf die Demarkationslinien in den Metropolen erklärt.
Einen weiteren Versuch, den Dingen vor Gericht nach Enslins Theorie-Exkurs eine politische Wendung zu geben, startete der Darmstädter Strafrechtsprofessor und Verteidiger von Ulrike Meinhof, Axel Azzola.
Die Erklärung meiner Mandantin zur Sache hat ergeben, dass, selbst wenn man die Anklageschrift in allen Punkten als bewiesen annehmen dürfte, hieraus nichts anderes als ein Freispruch folgen kann. Weil die in der Anklageschrift bezeichneten Taten im Kriege nicht strafbare Handlungen sind.
Die Vorlage für diese Argumentation hatte BKA-Chef Horst Herold geliefert. Er hatte öffentlich die Frage gestellt, ob der Terrorismus nicht eine neue Form des Ersatzkrieges sei, für den man völkerrechtliche Kategorien anwenden müsse.
Scharfes Geschütz fuhr Rechtsanwalt von Plotnitz auf. Er attackierte die Neuregelung, nach der der Prozess auch dann weitergeführt werden konnte, wenn die Angeklagten wegen des Hungerstreiks und ihrer schwachen körperlichen Verfassung nicht an der Verhandlung teilnehmen konnten. In diesem Zusammenhang ließ er sich zu einem Zwischenruf verleiten, der sofort gerügt wurde.
Ist es zu Protokoll genommen, dass Herr von Plotnitz im Augenblick bemerkte, Heil Dr. Prinzing? Bitte das zu protokollieren.
Ungerührt fuhr von Plotnitz fort.
Im Beschluss vom 30.09.1975 haben die Bemühungen der abgelehnten Richter, die Gefangenen als verteidigungsfähige Subjekte einer Hauptverhandlung ein für allemal auszuschalten, ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden. Mit der Begründung dieses Beschlusses haben die abgelehnten Richter darüber hinaus für jeden, der insoweit noch Zweifel hegte, klargestellt, dass die Verurteilung der Gefangenen längst beschlossene Sache ist.
Von Plotnitz nannte die Richter konsequent abgelehnte Richter, da bereits mehrfach im Prozessverlauf versucht worden war, Ablehnungsanträge gegen das Gericht durchzubekommen.
Das gelang erst im Januar 1977 mit dem 85. Befangenheitsantrag. Es war bekannt geworden, dass der Vorsitzende Richter Prinzing mit Bundesrichter Albrecht Meyer und der wiederum mit Weltchefredakteur Herbert Kremp gekungelt und Akten aus dem Gericht weitergereicht hatte. Eberhard Voth wurde Prinzings Nachfolger als Vorsitzender Richter.
Für Ulrike Meinhof war der Aufenthalt in Stammheim ungleich belastender als für die Mitgefangenen. Sie fühlte sich ausgegrenzt und gemobbt, insbesondere von Gudrun Enslin. Die schrieb an Ulrike Meinhof:
Du machst den Bullen die Tür auf. Das Messer im Rücken der RAF bist du, weil du nicht lernst.
Meinhof übte Selbstkritik und nannte sich eine scheinheilige Sau aus der herrschenden Klasse. Gudrun Enslin stellte sie vor die Alternative RAF oder Tod. Am 28. Oktober 1975 machte Ulrike Meinhof, deutlich verstört und unsicher, eine bemerkenswerte Aussage vor Gericht.
Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, angenommen, dass er es wollte, dass er sein Verhalten geändert hat? Wie? Wie kann er das in einer Situation, in der bereits jede, absolut jede Lebensäußerung unterbunden ist, ihm bleibt, das heißt dem Gefangenen in der Isolation bleibt, um zu signalisieren, dass sich sein Verhalten geändert hat? Überhaupt nur eine Möglichkeit. Und das ist der Verrat.
Vielleicht war es ein Hilferuf, der nicht verstanden wurde, weder von den Anwälten noch von den Richtern. Ein halbes Jahr später ist Ulrike Meinhof tot. Sie erhängt sich an Stricken aus Tüchern am Fenstergitter ihrer Zelle. Rechtsanwalt Schilly sprach sofort von einem anonymen Mord. Auch nach dem späteren gemeinsamen Tod der Häftlinge in Stammheim säte Rechtsanwalt Otto Schilly den Verdacht, dass es sich nicht um kollektiven Selbstmord gehandelt haben könne, und er forderte deshalb eine internationale Untersuchungskommission. Generalstaatsanwalt Klaus Pflieger, der die Aufgabe hatte, die Todesfälle in Stammheim aufzuklären, kritisiert Otto Schily dafür noch heute.
Das ist das, was ich Schily als einziges vorwerfe, dass er damals in der breiten Öffentlichkeit den Eindruck erweckt hat, die Stammheimer seien von Seiten des Staates umgebracht worden. Die damaligen Recherchen vom ersten Tag ab wurden internationale Sachverständige eingeschaltet, haben sofort ergeben, dass es eindeutig um Selbstmordfälle es sich gehandelt hat. Gleichwohl wurde in der Szene auch durch Schily immer wieder der Eindruck erweckt, der Staat habe diese Stammheimer umgebracht, was insofern verheerende Auswirkungen hatte, weil sehr viele junge Leute damit der RAF in die Arme getrieben worden sind. Ich habe bei späteren Vernehmungen, ich habe also zum Beispiel Werner Lotze vernommen, der bei mir eine Lebensbeichte abgelegt hat, der mir ausdrücklich erklärt hat, er sei nur deshalb zur RAF gegangen, weil er geglaubt habe, der Staat habe die Stammheimer umgebracht. Und er hat es bitterlich bereut, es hat sein Leben verdorben. Heutzutage ist unstreitig, dass die Selbstmorde in Stammheim tatsächlich solche waren.
Haben Anwälte damals in ihrer Verteidigung den Staat unter Generalverdacht gestellt, ihn in die Nähe des Faschismus gerückt? Rechtsanwalt von Plotnitz sagt dazu heute:
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, zu den Irrtümern der außerparlamentarischen Opposition insgesamt oder wesentliche Teile von ihr damals gehörte sicherlich die Vorstellung, dass so etwas wie die Zeit zwischen 33 und 45 wieder nahe sei oder dabei sei, sich zu wiederholen. Das war ein Irrtum. Aber man darf auch nicht vergessen, erstens, 1945 lag noch nicht so weit zurück wie heute. Zweitens, in der alten Bundesrepublik gab es nun vielerlei Eliten bis in die Anfänge der 70er Jahre hinein, die in die Massenverbrechen der Nazis verstrickt waren und denen niemand daraus, was ihre Funktion in der Bundesrepublik in der alten anging, einen Strick drehte. Und drittens, wenn es konkret um das Verfahren in Stammheim geht, da gab es ja auch Ungewöhnlichkeiten nicht rechtsstaatlicher Art in Hülle und Fülle. Und all das zusammen erklärt sicherlich die Argumentation der Verteidigung in vielen kritischen Punkten. Wobei ich weiß gar nicht, ob da der Staat insgesamt in Verdacht gezogen wurde, aber es wurde die Art der Strafverfolgung, wie sie dort phänotypisch zu sein schien, die wurde natürlich mit harten und sehr kritischen Worten bedacht.
Der Stuttgarter Generalstaatsanwalt Pflieger sah das Stammheimer Gericht im Prozess gegen die RAF mit vollkommen neuen Fragestellungen konfrontiert.
Ja, es gab zwei große Problempunkte bei diesen Terrorismusverfahren gegen die RAF-Leute. Zum einen, dass wir mit einer neuen, vollkommen neuen Strategie konfrontiert worden sind. Das ist auch in Papieren etwa von Andreas Bader deutlich geworden. Wir wollen den Strafprozess instrumentalisieren, um diesen Staat anzugreifen. Und dementsprechend hat man von Verteidigerseite vollkommen zulässig alle strafprozessualen Möglichkeiten ausgeschöpft, mit der Konsequenz, dass der Staat dann auch mit Gesetzesänderungen reagiert hat, weil man sonst zum Beispiel diesen Bader-Meinhof-Prozess nicht hätte über die Bühne gebracht. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, in der Tat gab es und gibt es bis heute größtenteils noch diese Mauer des Schweigens. Innerhalb einer Gruppierung wie der RAF quasi Mafia-ähnliche Zustände, wo man die Leute gezwungen hat, Stillschweigen einzuhalten, ja nicht mit den Ermittlungsbehörden zu kooperieren, nicht zum Verräter zu werden.
Am Morgen des 7. April 77 wird Generalbundesanwalt Siegfried Buback von einem RAF-Mordkommando erschossen. Ein Motorrad hält an einer Verkehrsampel in Karlsruhe neben dem Dienstwagen des ranghöchsten bundesdeutschen Ermittlers. Vom Sozius aus werden Buback und seine beiden Begleiter mit 15 Schüssen getötet. In einem Bekennerschreiben der RAF hieß es:
Für die Akteure des Systems selbst, wie Buback, findet die Geschichte immer einen Weg. Buback war direkt verantwortlich für die Ermordung von Holger Mainz, Siegfried Hausner und Ulrike Meinhof.
Für den Mord an Siegfried Buback wurden Christian Klar, Knut Volkerts und Günter Sonnenberg später verurteilt. Aber der Fall gilt noch immer als rätselhaft und gibt Anlass zu beklemmenden Theorien.
3 Wochen nach dem Buback-Mord, der in einer Göttinger Studentenzeitung mit klammheimlicher Freude kommentiert wurde, sprachen die Richter in Stammheim das Urteil. Wegen 4-fachen Mordes und Mordversuchs in 34 Fällen wurden Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Weder die Angeklagten noch ihre Anwälte waren bei der Urteilsverkündung im Gericht zugegen. Das Gericht konnte allerdings nach fast 200 Verhandlungstagen den Gefangenen nicht nachweisen, wer für welche Taten verantwortlich war.
Das wichtigste Ziel der RAF-Nachfolgegeneration wurde nun das Thema Big raushole. Man wollte erneut versuchen, durch die Entführung von wenigstens 2 wichtigen Personen aus Politik oder Wirtschaft den nötigen Druck aufzubauen, um die Gefangenen freizupressen. Gedacht war an Helmut Schmidt, aber auch der Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, und der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleyer, standen auf der Liste der Kidnapper.
Ein Kommando mit 4 Frauen und 2 Männern traf sich am 30. Juli 1977 in Frankfurt und brach von dort nach Oberursel zur Villa Jürgen Pontos auf. Die geplante Entführung ging schief, weil Ponto sich wehrte. Brigitte Mohnhaupt schoss. Ponto wurde 3-mal im Kopf getroffen und starb.
Nach dem gescheiterten Entführungsversuch an Jürgen Ponto blieb Hans-Martin Schleyer als Entführungsopfer. An dieser Planung waren nach heutiger Erkenntnis alle 20 RAF-Angehörigen beteiligt, die 1977 im Untergrund lebten. Es wurden Wohnungen im Kölner Raum gemietet, Fahrzeuge beschafft und Schusswaffen bereitgelegt. Ab Ende August liefen Proben für den Tatablauf und in konspirativen Treffen wurden Unterstützer gewarnt, sich in der nächsten Zeit nicht im Raum Köln sehen zu lassen. Als die Stammheimer in einem Kassiber erneut auf eine baldige Befreiung drängten, wurde der 5. September als Entführungstermin festgelegt.
Schleyers Dienstwagen und das Begleitfahrzeug werden in der Kölner Vinzenz-Stadtstraße gestoppt. In 2 Minuten werden 119 Schüsse abgegeben. Deutschland hatte einen solch brutalen Überfall auf offener Straße bisher noch nicht erlebt. 3 verkeilte Autos, splitterndes Glas, Schnellfeuergewehrgaben, Schreie und schließlich ein startendes Auto und Stille. Auf der Straße liegen 4 Leichen.
5 Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden. Schleyer wurde offenbar verletzt, möglicherweise entführt. 4 Polizeibeamte, die zu seinem Begleitkommando gehörten, wurden getötet. Nach den bisher unbekannten Tätern wird gefahndet. Das Bundeskriminalamt hat sich sofort in die Ermittlungen eingeschaltet.
Peter-Jürgen Bog und seine Begleiter hatten inzwischen Hans-Martin Schleyer in einen Mercedes-Kofferraum gepfercht und fuhren mit ihm nach Erftstadt-Liebla. Dort wurde Schleyer in einer Hochhauswohnung versteckt. Er musste in einem Wandschrank sitzen, der schalldicht isoliert war. Es wurde sofort eine Ringfahndung ausgelöst und eine Sonderkommission gebildet. Der Erftstädter Polizist Ferdinand Schmidt erhielt einen Hinweis auf die konspirative Wohnung, in der Schleyer gefangen saß. Er gab diese Informationen an die SOKO in Köln per Fernschreiben weiter. Doch das Fernschreiben ging im Ermittlungschaos unter. Eine von vielen Pannen bei der Schleyerfahndung. Bundeskanzler Helmut Schmidt meldete sich am Abend des 5. September im deutschen Fernsehen.
Der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten. Alle Polizei- und Sicherheitsorgane, die seit Wochen und Monaten ihre ganze Energie auf die Fahndung nach den Mördern von Siegfried Buback und Jürgen Ponto wenden, sie haben deshalb die uneingeschränkte Unterstützung der Bundesregierung und ebenso meine sehr persönliche Rückendeckung.
Es begannen die 44 bleiernen Tage im Herbst 1977. Am 2. Entführungstag gaben die Terroristen ihre Bedingungen für die Freilassung Schleyers bekannt. 10 Gefangene und der haftunfähige, weil schwer verletzte Günter Sonnenberg sollten entlassen und von Frankfurt aus in ein Land ihrer Wahl geflogen werden. Jedem Gefangenen sollten 100.000 Mark mitgegeben werden. Wörtlich hieß es dann:
Wir gehen davon aus, dass Schmidt sich bemühen wird, sein Verhältnis zu diesem fetten Magnaten der nationalen Wirtschaftsinteressen zu klären.
Ohne gesetzliche Grundlage wurde eine Kontaktsperre in Kraft gesetzt. Weder untereinander noch mit ihren Anwälten sollten die Gefangenen reden dürfen. Als Grund nannte die Bundesregierung Erkenntnisse, dass die Stammheimer die Entführung Schleyers mitgeplant hätten. Ein entsprechendes Gesetz wurde Ende September nachgeschoben.
Die Wochen verstrichen. Die Bundesregierung war zu keiner Zeit bereit, den RAF-Forderungen nachzukommen. Die Entführer hatten Hans-Martin Schleyer inzwischen von Deutschland nach Den Haag gebracht. Dort durfte sich Schleyer in einem Zimmer der angemieteten Wohnung unter Aufsicht frei bewegen. Es gab inzwischen so etwas wie ein persönliches Verhältnis zu den Entführern. Man duzte sich und spielte gemeinsam Monopoly.
Am 13. September veröffentlichte Waltrude Schleyer, die Frau des Entführungsopfers, einen offenen Brief in der Bild-Zeitung.
Seit den Ereignissen in Köln sind viele Tage des Hoffens und Bangens vergangen. Ich weiß um die ungeheure Verantwortung, die mit einer solchen Entscheidung verbunden ist. Ich bitte aber zu bedenken, dass die Würde und das Leben eines jeden Menschen unsere höchsten Rechtsgüter sind.
Der Gefangene war inzwischen von Den Haag nach Brüssel verlegt worden. Dann meldete sich Schleyer selbst in einer Videobotschaft mit einem Appell an die Bundesregierung zu Wort.
Ich frage mich in meiner jetzigen Situation, muss denn wirklich noch etwas geschehen, um in Bonn eine Entscheidung zu ermöglichen?
Als nach mehr als 5 Wochen klar wurde, dass die Bundesregierung sich nicht erpressen lassen würde, versuchte die RAF mit Hilfe palästinensischer Verbündeter den Druck zu erhöhen, indem man ein Flugzeug kidnappte.
Bei der Nachrichtenagentur Reuters in Beirut ging am Abend die Erklärung einer bisher unbekannten Organisation ein, in der es hieß, die Aktion solle den Forderungen der Entführer des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer Nachdruck verleihen.
Am 13. Oktober wurde die Lufthansa-Maschine Landshut auf ihrem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt von 4 Palästinensern, 2 Männern und 2 Frauen, entführt. An Bord waren 82 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Brigitte Mohnhaupt hatte im Auftrag der RAF die Aktion mit Hilfe des Palästinensers Wadia Haddad in die Wege geleitet.
Eberhard Schleyer beantragte im Namen seines Vaters beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung. Karlsruhe sollte die Bundesregierung verpflichten, die RAF-Gefangenen freizulassen. Die Chancen für den Schleyer-Antrag schienen nicht schlecht, weil im Präzedenzfall Peter Lorenz die gleiche Bundesregierung der Erpressung nachgegeben und das Leben von Peter Lorenz gerettet hatte. Die Bundesregierung wurde im Fall Schleyer von Hans-Jochen Vogel vor Gericht vertreten. Und der überzeugte die Richter mit seiner Argumentation.
Deswegen hat das Gericht zu Recht entschieden, dass die Wahl der Mittel zur Rettung des Lebens der Bundesregierung in eigener Verantwortung überlassen bleibt. Ein gegenteiliges Urteil hätte ja bedeutet, dass jeder Entführer von vornherein gewusst hätte, dass seinen Forderungen nachgegeben wird. Ich habe diese Verhandlung noch sehr deutlich in Erinnerung und die Tatsache, dass es eben um Leben und Tod geht, hat mich sehr berührt. Das habe ich auch immer wieder zum Ausdruck gebracht. Aber ich halte auch aus heutiger Sicht diese Entscheidung für richtig.
Die Entführer der Landshut hatten inzwischen einen Irrflug über das Mittelmeer und die arabische Halbinsel hinter sich. Flugkapitän Jürgen Schumann, der auf verschiedenen Wegen Informationen nach draußen gegeben hatte, wurde in Aden vor den Augen der Passagiere erschossen. Dann wurde die Maschine nach Mogadischu in Somalia dirigiert.
Auf dem Flughafen in Mogadischu ist außer der Landshut ein GSG-9-Kommando aus Deutschland gelandet. Kanzleramtsminister Hans-Jürgen Wischnewski verhandelt bereits mit Staatspräsident Siad Barre über die geplante Befreiungsaktion. Wenige Minuten vor Ablauf des Ultimatums bekommt eine Stewardess die Gelegenheit zu einem letzten Appell über Sprechfunk an die Bundesregierung.
Wir wissen, dass dies das Ende ist. Wir wissen, dass wir sterben müssen. Ich habe nicht gewusst, dass es Menschen wie in der deutschen Regierung gibt, die mitverantwortlich für unseren Tod sind. Ich hoffe, Sie können mit dieser Schuld auf Ihrem Gewissen leben.
Um 0.05 Uhr am 18. Oktober stürmt das GSG-9-Kommando die Lufthansa-Maschine, tötet 3 der Geiselnehmer und verletzt eine 4. schwer. Die Passagiere und die Besatzung sind unverletzt und frei, nach 106 Stunden in Gefangenschaft.
Um 0.12 Uhr meldet Hans-Jürgen, genannt Ben, Wischnewski, dem deutschen Bundeskanzler, die Arbeit ist erledigt.
In derselben Nacht töten sich in Stammheim Jan-Karl Raspe, 33 Jahre alt, Andreas Bader, 34 Jahre alt, mit Pistolenkugeln. Gudrun Enzlin, 37 Jahre alt, erhängt sich und Irmgard Möller fügt sich mit einem Messer Stichverletzungen in der Herzgegend zu.
Einen Tag später, am 19. Oktober, rief ein weibliches Mitglied der RAF beim Stuttgarter DPA-Büro an und verlas folgenden Text.
Wir haben nach 43 Tagen Hans-Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet. Herr Schmidt, der in seinem Machtkalkül von Anfang an mit Schleyers Tod spekulierte, kann ihn in der Rue Charles Péguy in Mulhouse in einem grünen Audi 100 mit Bad Homburger Kennzeichen abholen. Wir werden Schmidt und der daran beteiligten imperialistischen Allianz diese Blutbäder nicht vergessen. Der Kampf hat erst begonnen.
Die zweite Generation der RAF schien mit der gescheiterten Gefangenenbefreiung am Ende. Die Mitgliederverluste waren größer als der Zulauf neuer Aktivisten. Silke Meyer-Witt zum Beispiel, die erst nach dem Tod von Holger Mainz zur RAF gestoßen war, bekam nach dem Tod einer Passantin bei einem Banküberfall moralische Bedenken.
Am beschämendsten ist, war immer diejenige, wie bin ich dazu gekommen, meine eigenen moralischen Bedenken über Bord zu werfen und Mord und das Töten von Menschen zu legitimieren für politische Ziele, für ideologische Ziele. Dieser Tod dieser Frau, die nebenbei auch noch Jüdin war, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich steige aus und sie wollte mich dann auch nicht mehr haben. Also ich war auch, galt auch schon länger als unsichere Kandidatin.
Der nächste politische Mord passierte in dem Münchner Nobelvorort Gauting. Dort wurde der Chef der Motoren- und Turbinenunion, MTU, Ernst Zimmermann, durch Genickschuss in seiner Wohnung getötet. In einem Bekennerschreiben wurde in dem typischen RAF-Jargon mitgeteilt, dass der Angriff des Kommandos Patsy O'Hara den Säulen der imperialistischen Macht in der BRD gegolten hat.
Währenddessen knüpfte die RAF wieder Kontakte zur DDR, denn viele Mitstreiter waren müde geworden. Es gab verstärkt den Wunsch, auszusteigen und ein ziviles Leben zu führen. Bei der Staatssicherheit in der DDR fand Inge Fied entgegenkommende Gesprächspartner. Sie organisierte die Übersiedlung der kampfmüden RAF-Aussteiger in die neue Heimat DDR. 10 Ex-Terroristen fanden ein Exil im real existierenden Sozialismus.
Es folgte ein Mordanschlag, der selbst in der Sympathisantenszene heftig kritisiert wurde. Der 20 Jahre alte US-Soldat Edward Pimental wurde im August 1985 bei Wiesbaden in einem Wald erschossen. Die Täter der dritten RAF-Generation hatten es lediglich auf seine ID-Card abgesehen, mit der sie am folgenden Tag auf die US-Airbase beim Frankfurter Flughafen fuhren und eine Bombe zündeten. 2 Menschen starben, 23 wurden schwer verletzt. In einem offenen Brief an die Adresse der RAF in der Tageszeitung Der Taz hieß es zu dem Mord:
Mit eurem Mord an Piementhal und der zynisch faulen Erklärung dazu habt ihr alles, was je auch für den westdeutschen Terrorismus motivierend war, verraten. Eure Gewalt ist zum Teil des Problems, nicht zu seiner Lösung geworden.
Es wurde eine Weile still um die RAF. Aber ein Jahr später ermordete die RAF am 9. Juli 1986 mit einer Sprengladung am Straßenrand bei München den Siemens-Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Beckurz und seinen Fahrer Eckhard Groppler. Das nächste Opfer war Gerold von Braunmühl, Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt. Das Kommando Ingrid Schubert tötete den Diplomaten 1986 in Bonn.
Als der Mord passiert war, haben sich die Familienmitglieder natürlich um meine Mutter geschart und dann kam das Gefühl auf, das darf man nicht so einfach auf sich beruhen lassen. Man ist ja in so einer Situation, das ist als eine Opferrolle. Und es geschieht etwas mit einem und man findet es schrecklich. Und es war das Bedürfnis da, dieses Gefangensein in der Opferrolle einfach loszuwerden und in irgendeiner Form aktiv zu werden, das möglichst schnell zu überwinden.
Hubertus von Braunmühl, ein Bruder des Ermordeten. Die Geschwister reagieren anders als gewohnt. Sie überlassen sich nicht ihrer Trauer, sondern sie wenden sich in einem offenen Brief unter der Überschrift an die Mörder unseres Bruders, an die Terroristen und fordern sie zu Stellungnahmen heraus.
Wer gibt euch das Recht zu morden? Ihr seid auf dem schlechtesten Weg.
Gegen Unrecht und Gewalt, die von Staaten und Regierungen ausgehen, werdet ihr mit eurem Terror am wenigsten ausrichten. Einer menschenwürdigen Welt werdet ihr uns mit euren Morden kein Stück näher bringen. Die Reaktionen waren vielfältig.
Einer fällt mir ein, hat geschrieben, also in dieser Stimmung der Versöhnlichkeit oder des aufeinander zugehen und die RAF-Täter also auch als Menschen anzusprechen, dürfe man eigentlich in einer solchen Auseinandersetzung nicht mehr zurückfallen.
Aber der Braunmühl-Brief hat das Morden nicht gestoppt.
Dann kam dieser Schlag, also wie eine Explosion. Und dann habe ich die Autotelefonnummer angewählt. Und da hieß es, dieser Teilnehmer ist im Augenblick nicht erreichbar.
Es war der 30. November 1989. Von einer Lichtschranke ausgelöst, explodierten 7 Kilogramm Sprengstoff in Bad Homburg. Alfred Herrhausen, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, in seinem gepanzerten Fahrzeug, ist sofort tot. Die dritte RAF-Generation hat die Sprengfalle aufgebaut. Traudl Herrhausen hatte schlimmste Ahnungen.
Dann habe ich mich sofort ins Auto gesetzt und bin einfach diesen Weg. Also bin einfach nachgefahren. Und da waren die Bewacher aus dem nachfahrenden Wagen und einer hat gerufen, da kommt die Frau Herrhausen und beide haben sie mich festgehalten und ich wollte unbedingt zu dem Auto und wollte unbedingt einfach hin. Man hat mich einfach nicht hingelassen, ich kam nicht hin.
Der am besten geschützte Mann der deutschen Wirtschaft wurde von Terroristen, die mit großem technischem Know-how arbeiteten, ermordet. Beim Bundeskriminalamt war man geschockt. Selbst der nüchterne Horst Herold vermutete, dass die Täter beim Herrhausen-Attentat über eine Quelle im Staats- oder Wirtschaftssystem verfügten.
Caroline Emke, die Patentochter des Ermordeten, hat in ihrem Buch »Stumme Gewalt« versucht, mit dem Schmerz um den verlorenen Freund fertig zu werden. Und sie regt neue Wege des Täter-Opfer-Ausgleichs an.
Wir sollten darüber nachdenken, als Gesellschaft darüber nachdenken, nicht einfach ich alleine, ob es möglicherweise sinnvoll sein könnte, so ein Angebot auszusprechen wie Freiheit gegen Aufklärung. Mein Interesse, nicht nur als Angehörige, sondern auch als sozusagen Zeitgenossin, als Bürgerin sozusagen dieses Landes, ist es, diese Geschichte zu verstehen. Und ich glaube, es gibt in dem Sinne von mir eine ganze Reihe von Fragen, nicht nur an die Täter, von denen ich mir wünschen würde, dass sie sprechen, sondern auch an die Bundesanwaltschaft, auch an die einzelnen Ermittlungsbehörden. Auch bei denen, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass das Schweigen über das eigene Wissen eben eine Aufklärung noch verhindert.
Für viele Hinterbliebene sind die Gedanken von Caroline Emke nicht nachvollziehbar. Begnadigung oder gar Amnestie für die Täter widerspricht dem Rechtsempfinden der Trauernden.
Ungeklärte Fragen gibt es auch zum Mord an Detlef Karsten Rohwedder, dem Vorstandsvorsitzenden der Treuhandanstalt. Zunächst kam eine RAF-Stasi-Verbindung für den Mord am 1. April 1991 ins Gespräch. Dann wurde, 10 Jahre später, erklärt, man habe ein Haar von Wolfgang Grams, dem letzten Toten aus den Reihen der RAF, am Tatort gefunden. Das belege eine DNA-Analyse.
Zu diesem Zeitpunkt war Grams schon 8 Jahre lang tot. Erschossen im Juni 1993 auf dem Bahnhof von Bad Kleinen, nachdem der V-Mann Klaus Steinmetz ein Treffen mit Birgit Hogefeld verraten hatte.
Er und sein Opfer, der Polizeikommissar Michael Nevzella, sind die letzten Toten, die auf das Konto des RAF-Terrors gehen.
Im Jahr 2007 kam das Thema RAF wieder auf die Tagesordnung. Im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Begnadigung von Christian Klar meldete sich der Sohn des ermordeten Siegfried Buback, der Göttinger Professor Michael Buback, zu Wort.
Also wir haben über 30 Jahre uns
völlig verlassen in einem Urvertrauen auf die Arbeit der Ermittler. Und es war für uns ganz selbstverständlich, dass die drei Männer, die uns stets genannt wurden, also Volkerts, Klar und Sonnenberg, dass die auch die wirklichen Täter waren. Und im Rahmen der Gnadendiskussion hatte ich dann nur öffentlich geäußert, dass jetzt, nachdem die Strafen ja nun praktisch verbüßt waren oder teilweise schon verbüßt waren, dass es doch für uns wichtig wäre zu wissen, wer unter diesen dreien tatsächlich geschossen hat. Denn das ist ja für uns persönlich doch wichtig, auch wenn es juristisch nicht von Bedeutung ist. Nicht? Das sind ja dann alles Mittäter. Und nachdem ich das geäußert hatte, meldete sich dann der frühere Terrorist Peter Boog und sagte mir, dass zwei der drei, also Klar und Volkerts, nicht auf dem Motorrad gewesen wären. Und er hat uns dann eine vierte Person genannt, also er hat uns dann Stefan Wisniewski genannt, von dem wir niemals etwas gehört hatten als Person, die am Karlsruher Attentat beteiligt war.
Michael Buback wurde eine Art Privatermittler. Er stieß bei seinen Recherchen immer wieder auf neue Merkwürdigkeiten. So stellte er fest, dass viele Zeugen des Attentats auf seinen Vater ausgesagt hatten, auf dem Motorrad habe eine zierliche Person, möglicherweise eine Frau, auf dem Sozius gesessen und geschossen.
Und dann lasen wir, dass 5 Wochen nach der Tat eine zierliche Frau, also Verena Becker, mit der Tatwaffe mit Sonnenberg zusammen aufgegriffen wurde. Nicht? Und dadurch war für uns die Situation natürlich jetzt völlig, völlig unklar geworden. Und ist es eigentlich auch jetzt noch. Nicht? Also es waren dann plötzlich Hinweise auf eine Frau, die konnten wir nicht mehr ignorieren. Und dann durch meine Bemühungen, also ich bin ganz erstaunt, dass ich überhaupt so etwas ausgelöst habe, meldete sich noch ein früherer Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und sagte eben, dass diese Frau Becker schon vor etwa 25 Jahren ausgesagt habe, dass Herr Wisniewski der Täter gewesen sei. Und was eben besonders beunruhigend, eigentlich fast gruselig für uns ist, dass diese Aussage dem Generalbundesanwalt übergeben worden ist. Und das ist jetzt auch, das steht fest. Das hat mir auch der Innenminister bestätigt, dass diese Unterlagen umfassend, schriftlich und zeitnah übergeben worden sind.
Verena Becker hat es schon im Jahr 1982 vor dem Verfassungsschutz ihre Aussage gemacht. Aber einer Stasi-Akte zufolge war sie bereits seit 1972 für den Verfassungsschutz tätig. Daraus schließt Michael Buback:
Für uns ergibt sich also jetzt die Erkenntnis, oder es ist eine Tatsache, dass eine dringend tatverdächtige Person gleichzeitig Informantin des Geheimdienstes war.
Buback will wissen, warum Verena Becker nicht angeklagt wurde. Und er ist überzeugt, dass sich die Antwort in den Akten finden müsse. Doch die hat der Bundesinnenminister gesperrt.
Die Logik und das Agieren von BKA, Bundesanwaltschaft und Geheimdiensten lässt viel Raum für Verschwörungstheorien. Da wurden zu Beginn der studentischen Rebellion von Peter Urbach, einem Agenten des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz, Molotow-Cocktails an die Studenten vor der Springer-Zentrale verteilt. Derselbe Agent lieferte Bader der Polizei aus und war dann von der deutschen Bildfläche verschwunden. Es wurden Aussagen zum Mord an Alfred Herrhausen von einem gewissen Siegfried Nonne gemacht, der Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz war und der seine Aussagen später widerrief, dann aber auch den Widerruf widerrief. Und schließlich gab es Kontakte zwischen dem Verfassungsschutz und Verena Becker, die nach vielen Indizien durchaus selbst die Todesschützin beim Buback-Mord gewesen sein könnte.
Auch die Verwicklung der Stasi in die Aktivitäten der RAF ist seit dem Terroristentransfer über Ost-Berlin und der Übersiedlung von RAF-Aussteigern kaum zu bestreiten. Der Ausbilder der deutschen Terroristen in Jordanien, Wadi Haddad, der die Landshut-Entführung organisierte, war im Übrigen seit 1970 Agent des KGB.
Die RAF hat in 28 Jahren 37 Menschen ermordet.
Norbert Schmidt, Herbert Schoner, Erwin Belitz, Hans Eckhardt, Paul Blomqvist, Clyde Bonner, Ronald Woodward, Charles Peck, Günther von Drenkmann, Andreas von Mirbach, Heinz Hillegard, Fritz Sippel, Walter Pauli, Siegfried Buback, Wolfgang Göbel, Georg Wurster, Jürgen Ponto, Heinz Martschitsch, Reinhold Brändle, Helmut Ulmer, Roland Pieler, Ari Kranenburg, Hans-Martin Schleyer, Hans-Wilhelm Hansen, Dionysius de Jong, Johannes Gumanns, Edith Kletzhändler, Ernst Zimmermann, Edward Pimental, Becky Bristol, Frank Skarten, Karl-Heinz Beckurz, Eckhard Groppler, Gerold von Braunmühl, Alfred Herrhausen, Detlef Karsten Rohwedder, Michael Nefzeller.
Sie hörten Die Geschichte der RAF, ein Feature von Peter Ochs. Es sprachen Matthias Ponier, Eva Garg, Christine Marquitain, Monika Müller-Heusch, Felix von Manteuffel und Marian Funk. Ton und Technik Holger Mees. Regie Burkhard Schmidt. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2008.